Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Ich begrüße Sie zu unserer Dialogserie von unserem wöchentlichen Webcast. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend, mein Name ist Katrin Karnett.
Unser Titel der heutigen Sendung hat im Vorfeld schon einiges an Zustimmung ausgelöst. Und ich glaube, dass er wirklich auch das Thema, das wir heute besprechen wollen, sehr gut trifft. Der Titel unserer heutigen Sendung heißt Der Kosmos und du. Und ich glaube, einfach in dieser Bezeichnung Der Kosmos und du steckt schon die ganze Frage drinnen, inwiefern ist das wirklich etwas, was man realistisch annehmen kann, dass wir als Menschen zu diesem großen Ding da draußen, das wir als Kosmos wahrnehmen, eine Beziehung haben können. Weil eine Beziehung verlangt immer eine Form von Intimität. Und die Weiten des Weltalls könnten unter Umständen sogar als das Gegenteil von Intimität erfahren werden, als diese großen Weiten, die jemand wie Pascal sogar als furchterregend tief empfunden hat. Und die Frage, die wir stellen, ist der Kosmos uns wirklich so äußerlich oder ist die Beziehung zu diesem Ganzen, zu dem Ganzen des Alls vielleicht viel, viel intimer und vielleicht auch anders, als wir uns das normalerweise vorstellen? Und vielleicht auch ein ganz kurzer sprachlicher Exkurs. Das Wort Kosmos ist natürlich ein griechisches Wort. Und was an diesem griechischen Wort interessant ist, dass es ursprünglich etwas anderes gemeint hat, als wir uns unter Kosmos vorstellen. Weil wenn wir ins Lexikon gehen unter Kosmos und Weltall, meint es wirklich einfach dieses Universum mit seinen Galaxien, mit seinen Weiten, mit all dem, was wir von seiner Geschichte seit dem Urknall wissen. Aber es beschreibt durch und durch etwas Äußerliches. Während der griechische Kosmos etwas durch und durch Beseeltes war. Natürlich die Art und Weise, wie der griechische Kosmos beseelt war, ist vielleicht nicht mehr die Art und Weise, wie wir uns den Kosmos nähern wollen. Gefüllt von Göttern, Geistern, Dämonen und mythischen Mächten, die wir heute vielleicht nicht mehr so sehen wollen und so sehen können wie vor 3000 Jahren. Aber die Frage bleibt doch, hat dieser Kosmos nur eine Außenseite oder hat der Kosmos auch so etwas wie ein Innen, so etwas wie eine Subjektivität? Und Subjektivität heißt letztendlich so etwas, zumindest in einer entwickelten Form wie Bewusstsein. Und man kann die Frage auch andersrum stellen, sind wir Menschen, mit unserem menschlichen Bewusstsein, mit unserer menschlichen Geschichte, dem Kosmos wirklich so äußerlich, wie es den Anschein hat, so zufällig äußerlich, dass wir hier sind und dort die Weiten, und unser Verhältnis eigentlich nur ein zufälliges Verhältnis ist, vielleicht ist dem gar nicht so. Und wenn man diese Frage zuspitzt und andersrum stellt, könnte man zu einer Frage kommen, vielleicht sind wir diesem Kosmos gegenüber nicht nur äußerlich, vielleicht, und das ist wirklich eine ziemlich radikale Formulierung, sind wir die Gemeinden des Kosmos? Vielleicht meint der Kosmos uns in seiner ganzen Entstehungsgeschichte. Vielleicht läuft die ganze Entstehungsgeschichte des Universums auf uns Menschen zu. Welche Anmaßung? Welche anthropozentrische Anmaßung zu meinen, die Weiten des Weltalls würden alle auf uns Menschen zulaufen Und von einer gewissen Perspektive ist es natürlich auch eine Anmaßung. Aber wenn man einfach schaut, was macht denn uns Menschen aus? Was macht uns Menschen aus? Was hebt uns ab vom Rest des Kosmos? Was uns abhebt, ist Bewusstsein. Bewusstsein, das sich zuerst einmal im tierischen Bewusstsein aus dem Kosmos entwickelt hat und das sich dann noch zusätzlich in seiner selbstreflektiven Natur als menschliches Bewusstsein, sprich Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst ist, entwickelt hat. Und wenn man das auch in einer gewissen Pointe formuliert, vielleicht sind wir die Sinnesorgane des Kosmos. Vielleicht sind wir, und damit meine ich unsere physische Existenz, die Augen, die der Kosmos anfängt aufzuschlagen, um wahrnehmen zu können. Und wenn dem so ist, wenn wir, unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmungsfähigkeit, die Wahrnehmungsfähigkeit des Kosmos ist, dann sind wir vielleicht an diesem Kosmos näher dran, als es seinen Anschein hat.
Also ich muss jetzt gerade noch mal zu dem zurückgehen, was du vorhin gesagt hast, in dem Ausdruck, dass wir vielleicht dem Kosmos näher sind, wenn wir das Ziel des Kosmos sind. Oder welches Wort hast du benutzt?
Die Gemeinden.
Die Gemeinden, genau. Ich weiß nur, in dem Moment habe ich wirklich geschluckt und wahrscheinlich viele hier am Radio. Dir weiter zuhörend, glaube ich, können viele spüren, dass es hier wirklich um eine Verschiebung unserer Identität geht, von der du sprichst. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie man aus einer Gewohnheit heraus reagiert auf das Gesagte, wie du gesprochen hast und sagtest, wir, die Gemeinden des Kosmos, hin zu dem zu sehen, vielleicht sind wir die Sinnesorgane des Kosmos, das, was der Kosmos produziert hat, um sich selbst wahrzunehmen, das heißt ja, meine Augen sind die Augen des Kosmos. Und was sehr spannend daran ist, ist die Frage, die du am Anfang gestellt hast und die wir auch im E-Mail geschrieben haben, was bedeutet das dann, wirklich Mensch zu sein?
Exakt. Weil natürlich, wenn man das so wirklich auf die Pointe bringt, meint der Kosmos uns. Da gibt es eine Art und Weise, in der man das ganz köstlich missverstehen kann und in dem das wirklich der Hypernarzissmus ist, den man nur sich ausdenken könnte. Hey, ich, Tom Steininger, der ganze Kosmos läuft auf mich, wow, oder Hans Meyer, mich, zu, wow. Die Pointe ist nicht gemeint. Und das hat mit dem zu tun, was du gerade als Letztes angesprochen hast, nämlich wirklich zu verstehen, was heißt es überhaupt, Mensch zu sein. Weil wenn das Hans Meyer sein eben mehr ist als das Hans Meyer sein, sondern der Hans Meyer oder Tom Steininger oder Katrin Karnet oder wer auch immer die Bewusstseinsfähigkeit dieser Evolutionsgeschichte darstellen. Dass wir eben diejenigen sind, die diese Webcast-Sendung hier gerade machen, die versucht zu reflektieren, was unser Verhältnis zum Ganzen, zum Kosmos ist. Das ist eine Bewusstseinsleistung, die, ich sag mal, auch eine kulturelle Leistung, die nicht ohne ist. Weil so sehr wir auch vom tierischen Bewusstsein, vom Bewusstsein unserer Katzen und Hunde, selbst die Delfine ausgehen können, wir haben noch keine Tierart beobachtet, die sich darüber austauscht, was ist unser Verhältnis zum Kosmos. Vielleicht gibt es das, ich will das nicht sagen. Vielleicht gibt es auch in anderen Galaxien, in anderen bewohnten Planeten. Vielleicht ist dort und die dort Gemeinden, die ja genauso gemein sind, wenn es sie gibt, weil sie genauso bewusst sind. Dort läuft vielleicht das gleiche Gespräch, aber von denen, die wir wissen, sind wir die, die dieses Gespräch führen. Und ein Satz, der mir immer wieder wichtig ist und den wir auch in diesem Webcast immer wieder schon angesprochen haben, dessen, was ich mir bewusst werde, darüber habe ich automatisch Verantwortung. Sobald ich mir etwas bewusst werde, kommt die Verantwortung frei Haus mit. Einfach Natur dessen, dass ich mir bewusst bin.
Vielleicht kann ich da einhaken auch. Die Frage dann, was heißt es, sich etwas bewusst zu sein? Ich fand es auch nochmal sehr, wirklich da auch langsam reingehen, was du gesagt hattest, weil der Kosmos, ich kann ihn mir auch bewusst machen, indem ich ihn von außen betrachte. Aber das ist nicht das Bewusstwerden, was du beschreibst. Das Bewusstwerden dessen, dass ich den Kosmos in dieser Ganzheit, wie du es eben auch beschrieben hast, als der Teil des Kosmos, der anfängt, zu sich selbst zu erwachen, wahrzunehmen, da kommt dann die Verantwortung rein. Und ich finde diesen Moment wirklich wichtig zu reflektieren, zu verstehen, was ist Bewusstwerdung? Ist Bewusstwerdung über etwas nachdenken können, etwas beobachten können oder diese wirkliche tiefe Bewusstwerdung eines sich erkennen als das Selbst, als dieses Erwachen zu einer Wirklichkeit, also dieses Erwachen dazu, wirklich dieser Kosmos zu sein, das ist ja nicht kein kleines Ding.
Nee, absolut. Und es ist interessant, wie du die Frage stellst, weil eigentlich denke ich, es ist beides. Weil, wenn wir uns unsere Kulturgeschichte anschauen, wir werden uns auch der Äußerlichkeit des Kosmos immer mehr bewusst. Von der griechischen Kosmologie, die einfach noch sehr viel fantasievolle Ausgestaltung hat, um es einmal so zu sagen, zu der Kosmologie des Mittelalters, der Frühneuzeit, bis zu jemandem wie Johannes Kepler, der hier entscheidende Durchbrüche geliefert hat, auch ein Newton, entscheidende Durchbrüche geliefert hat, bis zu der Kosmologie Anfang des 20. Jahrhunderts, in der man die Geschichte des Kosmos, sprich den Urknall, den Big Bang, erkannt hat, ist eine unheimliche Erkenntnisgeschichte, die sich hier zeigt. Wir wissen mehr denn je, was diesen Kosmos ausmacht. Wir können sogar, und ich finde das ja eigentlich phänomenal, wenn man darüber nachdenkt, wir können das Alter des Kosmos bestimmen. 13,7 Milliarden Jahre. Natürlich nicht mit letzter Sicherheit, es ist eine wissenschaftliche Hypothese, aber sie ist sehr gut abgesichert, weil sie Hypothesen bildet, die mit der Messung, nämlich der Messung der Hintergrundstrahlung, die wirklich von Teleskopen gemessen werden kann, wirklich übereinstimmt. Das heißt, es ist nicht nur Fantasie, sondern da ist wissenschaftliche Forschung dahinter, wo wir sagen können, es gibt sehr, sehr, sehr gute Gründe anzunehmen, dieses Ding, Kosmos, hat ein Alter, und zwar 13,7 Milliarden Jahren. Das heißt, ist eigentlich phänomenal zu sehen, dass wir hier eine Bewusstseinsleistung auch der Äußerlichkeit haben und dann die ganze Entfaltungsgeschichte über die Galaxien bis zur Entfaltungsgeschichte auf diesem Planeten, der Entfaltungsgeschichte letztendlich auch unseres Menschheitsanteils des Ganzen und dann das, was du ansprichst, nämlich, dass wir erkennen, ja, wir sind ja von dem Ganzen gar nicht so getrennt, wir sind dem Ganzen ja nicht so äußerlich und wenn wir bewusst sind und anscheinend sind wir bewusst, wem gehört denn dieses Bewusstsein? Gehört das wirklich diesem Organismus mit den, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Zellen wir haben? Oder ist dieses Bewusstsein nicht mehr etwas, was ein gesamtmenschliches Phänomen ist, dass wir es als Spezies haben? Und wenn wir es als Spezies haben, ist es nicht einfach ein Ausdruck der ganzen Evolutionsgeschichte. Das heißt, Bewusstsein ist nicht etwas, was getrennt ist von dem Ganzen. Und dann stellt sich die Frage, vielleicht wird sich ja das Ganze in diesem Bewusstseinsorgan, sprich Menschheit, seiner selbst bewusst. Und dann kommt das rein, was du so berechtigterweise als das Zentrum der Frage anschneidest.
Ja, und das ist wirklich sehr interessant und auch wunderbar eigentlich, wie du das eben beschrieben hast, dass auch diese Erkenntnis der Entstehung des Kosmos uns ja auch erst über die Jahrtausende, Jahrhunderte und Jahrzehnte und auch überhaupt erst in ganz kurzer Zeit so eindeutig klar und verständlich wurde. Und wir Erlebnisse, also wenn ich einfach das Wort Einheitserfahrung nehme, ja auch über die Jahrtausende nachvollziehen können, dass Menschen die hatten, aber sie konnten es nicht in einen Kontext stellen, wie der, den du jetzt eben beschrieben hast. Also die Fähigkeit, wirklich die äußere Entwicklung des Kosmos und die Tiefenzeit des Kosmos wahrnehmen zu können, ist dann auch unglaublich wichtig. Für das, was du vorhin angesprochen hast, die Verantwortung für das Ganze übernehmen zu können und nicht die Einheitserfahrung getrennt von dem Ganzen zu sehen.
Nee, exakt. Und es ist ja auch eine Frage nach unserer Identität. Diese Frage, wer sind wir eigentlich? Und zu sehen, wie dieses, wer sind wir eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was eine urspirituelle Frage ist, auch durch die Zeiten unserer Menschheitsgeschichte immer weiter beantwortet wurde. Ich finde es ja sprachgeschichtlich eine ganz interessante Besonderheit, dass in vielen der Naturvölker, auch heute noch, mit deren Sprache, die jeweilige Bezeichnung des eigenen Stammes ident ist mit der Bezeichnung Mensch. Das heißt, es gibt Stämme in afrikanischen Sprachen jetzt noch oder in Eskimo-Sprachen, wo es ganz klar die Bezeichnung ist, Mensch, das ist mein Stamm. Und alles andere sind dann so etwas, was die Griechen dann die Barbaren nannten. Und die Identität war einfach auf das bezogen. Das ist das, diese Entwicklung, die Ken Wilber und Endo immer wieder von egozentrisch, ethnozentrisch, weltzentrisch bis kosmozentrisch sehen, wie sich dieses, wer bin ich, diese Fragestellung des, wer bin ich, immer weitet und weitet, indem wir merken, Moment mal, ich bin ja nicht nur dieser Stamm. Menschsein bedeutet mehr als dieser Stamm sein. Es bedeutet auch mehr als diese Nation sein. Es bedeutet auch mehr als diese Religionsgemeinschaft sein. Es bedeutet zu einem bestimmten Zeitpunkt, und dort sind wir ja gerade kulturgeschichtlich, die globale Menschheit zu sein. Und der Sprung, von dem wir sprechen, ist zu sehen, dass das auch an den Grenzen dieses Planeten nicht aufhört. Selbst wenn unsere Spezies an den Grenzen des Planeten aufhört, unsere Identitätsgeschichte hört dort nicht auf. Wir sind Teil von was viel, viel Größerem. Und das ist letztendlich der Kosmos.
Das lässt einen richtig erfahren, die unglaubliche Weite der Entfaltung, die möglich ist. Wenn man den Kosmos sieht, wie du es vorhin auch beschrieben hast, in der Entwicklung 13,7 Milliarden Jahres fing mit dem Urknall an und es entfaltet sich weiter und weiter und mehr Formen entstehen, mehr und mehr Komplexität und letztendlich Bewusstsein. Und das ist, was wir sind. Das heißt, diese unglaubliche Kraft, die da auch spürbar wird in einem selbst, als Ausdruck dieser Entfaltung und als Ausdruck dieses ständigen Werdenwollens, ist eine völlig andere Sache, als man selbst als ein statisches, fixiertes etwas. Natürlich kann man sich immer etwas entwickeln, aber doch hat man immer irgendwie Limitierungen da dran. Man würde nie in dieser Urknalldimension über sich selber nachdenken. Als dieses Potenzial, das jetzt hier in diesem Moment, auch in diesem Moment, wo wir miteinander reden, das ist, was wir sind.
Ja, genau. Weil wenn man es wirklich sehr real macht und wenn man sich einfach die Frage stellt, eine ganz einfache Frage, wenn mich jemand fragt, ja, wer bist du denn? Und noch bevor der Gedankenprozess ansetzt, noch be bevor sich das Gedankennetz zu einer Synthese zusammenbringt, der Ansatzpunkt, von dem aus das Ganze geschieht, das ist der Punkt, von dem aus ich mich sehe. Das ist der Punkt, von dem ich existenziell gesprochen meine Identität wahrnehme. Und jeder von uns kann einfach sehen, ganz real, wie diese Frage, wo kristallisiert sich diese Frage? Ist das wirklich meine persönliche Biografie? In der Regel ist es genau das. In Frage ich, oh, dadada, meine Biografie, geboren am so und so, dort und dort, dann und dann, erlebt das und das, jene Trauma, das durchgemacht, jene, was auch immer. Das ist ich. Das ist das, wo ich als ich erlebe. Und dort, wo es wirklich spirituell wird, deswegen nennt ja auch Andrew Cohen seine Arbeit nicht einfach nur evolutionäre Arbeit, sondern Evolution Enlightenment, also Erleuchtungsarbeit, ist, wo diese Identität, die im Positiven und Negativen Ego-Identität ist. Das ist nicht nur was Schlechtes, das ist auch einfach diese Haltung von Identität in was Relativem, wo das in der tiefen spirituellen Erfahrung mal aufgebrochen wird und eine Satori-Erfahrung oder letztendlich eine Erleuchtungserfahrung ist ja nichts anderes als diese Erkenntnis, dieses Ich ist ja viel mehr. Und das ist dann egal, in welche Sprache man das setzt. Man sagt, dieses Ich gibt es gar nicht, weil die buddhistische Sprachform von zu sagen, dieses Ich gibt es gar nicht, ist ja eigentlich nichts anderes als zu sagen, dieses begrenzte Ich ist nicht real. Sondern es ist Unfassbare. Ob ich dann dieses Unfassbare als Selbst mit großem S bezeichne oder als Nicht-Ich im Buddhistisch, das ist eine philosophische Frage, die ist zwar spannend, aber die brauchen wir hier, glaube ich, jetzt nicht näher erörtern. Das heißt, das ist dieses Aufbrechen, was in der tiefen spirituellen Erfahrung wahrgenommen wird, wo einfach der Ego-Rahmen aufgeht. Und was eine evolutionäre Dimension ausmacht, ist dann wahrzunehmen, dass das Ganze, das sich aus diesem unfassbaren Urgrund, wie auch immer der sein mag, anscheinend heraus entfaltet hat, dass dieser ganze Werdensprozess auch nicht getrennt ist von mir. Und dass eine tiefe, echte und spontane Wahrnehmung sein kann, das bin ich. Und zwar nicht nur eine intellektuell vollzogene, obwohl das auch schon spannend ist, sondern eine tief wahrgenommene, ja, das bin ich. Das heißt nicht, dass das Relative, meine Biografie, meine kulturelle Identität, alles auch noch dabei ist, aber letztendlich geht die Erkenntnis viel tiefer.
Das führt dich wirklich dahin zu fragen, also wenn es so ist, dass der ganze Kosmos das ist, was ich bin, ich wache auf dazu, dieser gesamte Werdensprozess zu sein, dann kommt man fast nicht drum herum, um sich die Frage dann zu stellen, ist dieser Prozess ohne mich überhaupt da? Und da, glaube ich, kommt man wirklich an den Moment, wo wir dann zu zutiefst fragen, was heißt es, Mensch zu sein, weil dann ist es nicht nur eine Faszination meiner Erfahrung, Mensch zu sein, sondern meines unglaublichen Potenzials, meiner Verantwortung, aber im zutiefst positivsten Sinne Verantwortung. Denn die Schönheit des Kosmos ist das, was ich durch mein Hiersein Ausdruck geben kann. Und es ist etwas, wo man sich wirklich fast nicht ranwagt, weil es einem so abschneidet von der Banalität seines normalen Denkens. Alles scheint plötzlich in einem anderen Licht. Alles, was einem vorher absolut wichtig, Priorität war, worüber man sein Leben bestimmt hat, scheint plötzlich in einem anderen Licht.
Ja, und unsere Ausgangsfragestellung auch. Wenn wir uns diese Ausgangsfragestellung noch einmal erinnern, nämlich der Kosmos und ich oder Kosmos und du, und wie wir versucht haben, uns ihr zu nähern, nämlich zu sehen, wie wir den Kosmos als dieses Riesending da draußen wahrnehmen, das wirklich fast unvorstellbar ist, da wirklich eine Beziehung zu haben, sind wir jetzt auf einem ganz anderen Punkt. Weil wenn das stimmt, was du jetzt gerade anführst, könnte dieses Ganze uns gar nicht näher sein, als uns etwas sein kann. Und es ist auch ziemlich offensichtlich und direkt wahrnehmbar, dass es diese Intimität gibt, weil unsere ganze Existenz auf diese universale Dimension ausgerichtet ist. Es gibt ja diese alte philosophische Bezeichnung auch des Menschen als des Animal Universalis, also des universellen Tieres, das im Gegensatz zu Spezialisierten, den eben auf diese Universalität ausgerichtet ist und sich durch die Universalität auch auszeichnet gegenüber anderen Tieren, dass wir nicht einfach nur eine spezielle Ausrichtung haben mit Flossen und Zähnen, die nur eine bestimmte Tierart als Jagdbeute haben können, sondern wir sind aufs Universelle ausgerichtet. Und das auch in unserem Bewusstsein. Wir sind aufs Universelle ausgerichtet. Und wir reden gerade vom Universellen, weil wir in der Lage sind, diese Frage zu stellen. Und dann ist es auch nicht mehr so absurd, zu sagen, dass wir vielleicht die Gemeinden sind, weil wir dann vielleicht eben jene Stelle des Ganzen sind, wo sich das Ganze anfängt, auf sich selbst zu beziehen. Und dann ist das die Menschen als das Gemeinte auch nicht mehr in dieser narzisstischen Form anwesend, weil es eben nicht um den Hans Meyer und den Tom Steiniger und die Katrin Karnet in ihrer persönlichen Geschichte geht, sondern in ihrer Fähigkeit, aufs Ganze ausgerichtet zu sein und aus dem Ganzen zu leben. Und dort bedeutet Menschsein was anderes.
Absolut. Und dieser Ausgangssatz vielleicht einfach nochmal auf den Punkt zu bringen, wir sagen dann nicht mehr der Kosmos und du, sondern der Kosmos ist du.
Absolut.
Ist ich. Und diese Erfahrung haben bestimmt einige von unseren Hörern auch schon mal eben in Meditation gemacht und vielleicht in verschiedenen, wie du es auch, wie wir es auch in der Einladung geschrieben haben, in verschiedenen Lebenssituationen gemacht. Und das Gleiche aber eben auch über unser Denken, über unser sich darüber austauschen, über das sich da hineinstrecken, erfahrbar machen zu können. Ich finde es einfach genial. Es ist, auch das ist eine gelebte spirituelle Erfahrung. Und nicht mal nur eine Erfahrung, sondern in dem Moment, wo wir uns da hinstrecken, wie jetzt auch hier in diesem Gespräch, merken wir, etwas übersteigt das, was ich vorher geglaubt habe, was der Kosmos ist. Und etwas hat sich entwickelt in der Zeit dieser halben Stunde, in der wir hier miteinander darüber gesprochen haben. Wir haben einen Zugang geschaffen, dass der Kosmos sich durch unsere Augen sehen kann, selbst wahrnehmen kann. Und das ist das Erwachen.
Exakt.
Ich denke, Tom, vielleicht ist das auch ein schöner Moment, die Leitungen aufzumachen für unsere Hörer. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch euch in diesen Dialog mit einbringen möchtet. Und Tom wird hier die Nummer nochmal durchgeben, mit der ihr euch per Telefon einwählen könnt.
Ja, und wie mittlerweile üblich gibt es 3 Einwahlnummern, je nachdem, ob aus Deutschland, der Schweiz oder aus Österreich. Die deutsche Einwahlnummer ist 0234 543 98 10. Diejenige aus der Schweiz 044 595 90 30 und aus Österreich 0126 505 40. Der Zugangscode jeweils der gleiche, 92 54 32, dann die Raute-Taste. Die Technik ist so geschaltet, dass ihr, dass sie mit der Tastenkombination Stern 6 ihr Telefon freischalten können und dann nach dem Gesprächsbeitrag mit Stern 6 wieder stumm schalten können. Gleichzeitig besteht natürlich auch wieder die Möglichkeit, wie immer, sich per E-Mail an uns zu wenden. Die E-Mail-Adresse hier noch einmal radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org. Und die Frage, ob ja schon ein Hörer, eine Hörerin in der Leitung ist, die sich hier in unser Gespräch mit einbringen wollen. Vielleicht fange ich ja auch mal mit einer E-Mail-Frage an. Wir haben jetzt schon einige Fragen, die uns hier per E-Mail erreicht haben. Und die erste Frage schreibt die Hörerin, liebe Katrin, lieber Tom, wenn wir uns wirklich und ohne jeden Zweifel bewusst werden, dass wir selbst der Kosmos sind und er sich genau jetzt durch uns seiner selbst bewusst wird, dann hat das einen großen Einfluss auf die Art, wie wir unser Leben weiterleben. Es ist dann nichts mehr wie vorher, wenn uns gleichzeitig auch bewusst wird, dass dies heißt, volle Verantwortung zu übernehmen für das, was in unserem Leben passiert und passiert ist und passieren wird. Aber ist das nicht eine schwere, bedrückende Verantwortung? Es ist nicht eine schwere und bedrückende Verantwortung, sondern eine Verantwortung, die völlige Freiheit ausdrückt. Freiheit zu gestalten, Freiheit in einer völlig neuen Art zu sein. Könnte man sagen, das ist vielleicht die größte Freiheit, die wir uns überhaupt vorstellen können. Es ist absolute Freiheit, Fragezeichen.
Absolut ja. Würde ich absolut zustimmen. Und es ist genau das, was ich glaube, was in dem spirituellen Erwachen so passiert. Dass ja dadurch, dass sich die Identität so radikal verändert, man plötzlich die Verantwortung für das Ganze übernehmen kann und möchte, weil man es ist. Wenn man ein wirklich integrer Mensch ist, der für sich selbst, wenn man in dem Bewusstsein ist, selbst in dem Ego-Bewusstsein, und kann man in ein integrer Mensch sein, wenn man Verantwortung für sich selbst übernimmt. Und so einen Menschen zu fragen, ist das zu viel? Der würde sagen, nein, natürlich nicht. Ich bin für mich verantwortlich, weil ich weiß, dass das, was ich wähle und das, was ich tue, hat einen Effekt. Ihn aber zu fragen, bist du verantwortlich für das Ganze, ist natürlich nicht möglich. Aber in dem Moment, wo wir aufwachen dazu, das Ganze zu sein, sind wir frei, um für das Ganze Verantwortung zu übernehmen.
Ich möchte gerne noch eine Frage anhängen, die eben auch genau darauf sich noch bezieht. Und die Frage heißt eben, wie hängen Bewusstsein und Freiheit zusammen? Geben wir dem Kosmos nicht auch unsere Freiheit? Sich als nicht Getrenntes zu verstehen, ist das der Kern der menschlichen Freiheit. Also ich finde das eine ziemlich coole Frage. Und ich habe so darüber noch nicht nachgedacht, aber ich glaube, dass die Fragestellerin hier absolut recht hat, weil wenn man einfach drüber reflektiert, was passiert denn, wenn unsere Ausgangsthese stimmt, ja, dass wir der Augenblick, der Raum, der Moment sind, in dem der Kosmos seiner selbst bewusst wird, dann sind wir ja auch der Augenblick, der Raum, der Moment, in dem der Kosmos die Möglichkeit bekommt, sich bewusst seine weitere Entfaltung zu gestalten. Das heißt, wir sind der Augenblick, und das ist vielleicht jetzt ziemlich hochgegriffen, aber ich sage es trotzdem, weil ich zumindest im Augenblick denke, das ist wahr, wo der Kosmos zu seiner Freiheit findet. Und zwar seine Freiheit dadurch, dass er sein Selbstbewusstsein durch uns findet. Dadurch, dass die weitere Entfaltung der Evolution bewusst gestaltet werden kann. Durch unser Bewusstsein kann die Evolution auf ihrer höchsten Ebene bewusst gestaltet werden, kann sie aus Freiheit heraus gestaltet werden. Das finde ich zumindest eine ganz spannende Überlegung. Mhm. Das heißt, Freiheit und Bewusstsein bedingen sich ja wirklich. Und erst dadurch, dass wir auch diese Möglichkeit haben, uns auch frei entscheiden zu können, haben wir auch die Möglichkeit, uns frei dafür entscheiden zu können. Und der Entwicklungsprozess ist nicht nur einfach ein naturwüchsiger, sondern ein frei gewählter.
Hallo? Ja, hallo.
Ich finde das total spannend, weil ich kann wirklich gerade so, also gerade jetzt diese letzte Diskussion über die Freiheit und bin ich das oder was bin ich? Weil ich so spüren kann, wie es so in mir darauf richtig so vor und zurück gibt. Auf der einen Seite wirklich so, dass ich denke, ja wow, wenn ich das bin, dann kann ich das gestalten, dann muss ich das gestalten, dann will ich das gestalten. Und dann auf der anderen Seite,
ja.
Ist das denn wirklich so, dass ich das bin? Und wirklich so, also so diese verschiedenen Kräfte total in mir wahrnehmen kann, die damit vor und zurück gehen.
Genau.
Und das ist ja das, was mir jetzt auch in diesem Gespräch deutlich wird, so, das ist letztendlich auch genau die Auseinandersetzung. Wir haben diesen Teil in uns, der das ist, und wir haben einen anderen Teil, der nicht so wirklich weiß, ob er das sein will oder der das vielleicht auch gar nicht sein will oder wie auch immer, also aber so zwei solche starken Kräfte in uns sozusagen und letztendlich diese Entscheidung immer wieder treffen, das sein zu wollen, mich mit dieser Teil von mir sein.
Ja, oder anders formuliert, wir haben die Freiheit, uns auch dagegen entscheiden zu können. Und es braucht unsere Freiheit, uns dagegen entscheiden zu können, um überhaupt die Freiheit zu haben, uns dafür entscheiden zu können. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir sagen, nee, ich will mit diesem Ganzen überhaupt nichts zu tun haben, ich will eigentlich nur mein geiles Ding, mein Leben, dass ich diese Freiheit habe, ist die Voraussetzung, dass ich mich frei dafür entscheiden kann, nee, ich bin nicht getrennt von dem Ganzen und der Sinn meines Lebens übersteigt bei Weitem meine persönliche Biografie und eigentlich geht es darum, Ausdruck dieses Ganzen zu werden, in meiner individuellen Art und Weise. Das heißt, selbst die Beschränkung, die hier da ist, die ist notwendig, um sich in Freiheit dafür entscheiden zu können.
Ja, genau. Oder was mir gerade dazu kommt, es in der christlichen Sprache auszudrücken, den freien Willen zu haben.
Absolut, ja. Genau. Ich glaube,
ja,
die christliche Theologie drückt das auch gar nicht aus, außer dass sie halt diesen evolutionären Bezugsrahmen hier nicht hat. Aber, aber der freie Wille, glaube ich, das wird auch in der christlichen Theologie so formuliert. Ja, gibt es sonst noch Beiträge, die hier in der Leitung warten?
Hallo?
Ja.
Hallo.
Ja.
Also ich habe jetzt eurem Gespräch wirklich ganz intensiv zugehört und tue es immer noch. Und ich komme da wirklich in so einen Zustand von absoluter Fülle und aber da ist nichts. Jetzt, wenn ich der Kosmos bin, dann ist jetzt wirklich die Frage, die da so auftaucht, ja, was will ich denn dann gestalten? Und jetzt, aber wenn ich ja irgendwie so nichts bin, ist es dann meine Frage jetzt, wie komme ich dann zu der Frage, was ich gestalten möchte? Also ist es dann einfach dieses Reinlehnen in nichts und schauen, ob sich im Kosmos was zeigt, was ich gestalten will, oder?
Ich finde es eine spannende Frage, weil ich kann es auch nachempfinden, was du beschreibst. Und gleichzeitig dein Impuls, dich hier einzubringen, ist eigentlich die Gestaltung aus dieser Freiheit heraus. Weil, also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dieses Gestalten ist nicht etwas, was in meiner inneren Kontemplation passiert. Es ist etwas, was immer in Beziehung passiert und immer erst in dem Moment des Handelns. Und in diesem Moment ist es eigentlich dann die Frage, aus welchem Teil von dir kommt diese Handlung. Ja? Aber allein dieses Reagieren auf diese Möglichkeit ist diese Entfaltung in meiner Erfahrung.
Und aus meinem Verständnis heraus ist das Wort Möglichkeit auch der Schlüssel zu dem, was du fragst. Weil wenn wir dem einfach nachgehen oder wenn wir uns das einfach anschauen, wir können uns nicht der Tatsache erwehren, dass wir Möglichkeiten sehen. Und zwar nicht nur Möglichkeiten für mich, meiner persönlichen Lebensgestaltung oder für uns in unserer familiären oder in unserer nationalen Gestaltung, sondern einfach Möglichkeiten fürs Ganze. Ausgedrückt durch uns, durch mein Leben, durch das, was wir gemeinsam haben, entwickeln. Das heißt, dadurch, dass ich bewusst bin, kann ich mich eigentlich kaum, um es konkret zu formulieren, weil man kann sich natürlich auch wirklich die Augen zuhalten, aber kaum dessen erwehren, dass ich Möglichkeiten wahrnehmen kann. Möglichkeiten im Sinn dessen, was positiv möglich ist. Und das sind die Möglichkeiten des Kosmos. Die größten Möglichkeiten, die ich wahrnehmen kann, soweit ich es eben mit meinem Bewusstsein wahrnehmen kann. Das ist auch eine Aufgabe. Wie tief kann ich sehen? Wie tief kann ich Möglichkeiten wahrnehmen? Und das unterscheidet auch uns Alltagsmenschen von großen Visionären. Dass Visionäre einfach Möglichkeiten wahrnehmen, die so jenseits unseres Horizontes sind. Deswegen sind die Visionäre. Weil die einfach eine große Sicht von etwas haben. Wow, das ist auch noch möglich. Und in der Regel kommen wir dann irgendwann nach und wow, das stimmt eigentlich, wow. Im besten Falle. und zu sehen, das ist in sich ein Entfaltungsprozess des Bewusstseins des Kosmos, immer mehr neue Möglichkeiten wahrzunehmen. Und egal, ob das jetzt aus, sozusagen ursprünglich aus dem Nichts kommt, ich kann mich dem nicht erwehren, dass ich Möglichkeiten sehe. Und einfach darauf zu reagieren, ist Evolution. Macht das Sinn?
Ja, und da fällt mir nämlich gerade ein, warum ich die Frage so stelle. Also das ist schon so was Persönliches, das sagt, naja, übers Denken, die Möglichkeit möchte ich ja nicht nehmen. Und aber das ist jetzt gut, diese Unterscheidung. Also ich merke, da wird auch sowas befreit, so eine tiefe Angst, oh Gott, jetzt kommt da gar keine Möglichkeit. Und ich habe mein Denken da gehen lassen. Und es ist schön, dass es einfach, das gibt so ein Selbstvertrauen in dem, was du sagst, dass da immer eine Möglichkeit ist.
Ja, und was ist denn das Problem mit inspiriertem Denken? Endo sagt immer so schön, ohne Denken sind wir nichts anderes als Gemüse.
Kannst du näher erläutern, was inspiriertes Denken bedeutet?
Das Gespräch, das wir gerade führen, können wir ohne inspirierten Denken doch nicht führen. Die ganze Wahrnehmung, wow, wir sind Ausdruck des Kosmos. Und selbst überhaupt, dass wir auf sowas draufkommen, das braucht ja Wissenschaft und all das. Das geht ja ohne Denken nicht. Das Denken ist ja nicht das Problem. Nur wenn das Denken sich von seiner Wurzel abschneidet, dann wird es ein Problem. Aber, und das meine ich mit inspiriertem Denken, weil das ein Denken ist, das nicht getrennt ist von diesem Entfaltungsimpuls. Weil du kannst auch so ein Denken machen, wo es eigentlich nur um intellektuelle irgendwas geht. Ja? Das hat mit diesem Lebensimpuls nichts mehr zu tun. Aber Denken ist doch eine tolle Sache. Unser Gespräch besteht doch auch aus der Anstrengung zu denken.
Ja, also ich kann jetzt auch wahrnehmen, dass in dem Moment, wo du das mit diesem inspirierten Denken sagst, total dieses Ja, da kommt sofort Lebendigkeit und Begeisterung. Ja.
Bei mir auch.
Ja, danke.
Ja, das ist schön, weil oft wird ja also die Annahme, unser Verstand ist im Weg, ist ja doch immer noch sehr gängig und sehr groß. Aber dieses inspirierte Denken ist ja total verbunden mit dem, worüber wir vorher gesprochen haben, mit dem freien Willen, den wir haben und mit der Freiheit, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und je mehr wir das erleben, diese Verankerung in dieser Freiheit, werden wir auch merken, wie unser Denken inspiriert ist und wird durch diese Freiheit. Vielleicht ist noch jemand in der Leitung und hat noch eine Anmerkung oder eine Frage oder einen Gedanken zu dem, was wir hier heute Abend in den Raum bringen.
Ja, hier ist noch jemand. Könnt ihr mich hören?
Ja, ja. Hallo.
Hallo, ich möchte gerne noch mal ein kleines bisschen zurück zu der Geschichte mit der Freiheit und zu dem, was Marlene auch dazu gesagt hat. Katrin, du hast vorhin gesagt zu Tom, der Kosmos, das ist du und das ist ich. Und ich denke, da war noch eine Trennung drin und ich hänge die ganze Zeit noch auf dieser Trennung. Und Marlene hat die auch nochmal aufgegriffen. Also entweder es ist so, ich bin der Kosmos und ich bin der Prozess und dann gibt es gar keine Frage. Dann gibt es nämlich keine Trennung mehr. Und dann weiß ich nicht, wo da dann die Freiheit reingehört. Also bastel ich die dann danach wieder dazu? So kam mir das vorhin vor. Also
darf ich was fragen?
Ja.
Warum ist da keine Frage mehr? Ist es nicht Teil der ganzen Realität, dass wir auch Fragen stellen können?
Also, ist
es nicht Teil des kreativen Prozesses, Fragen stellen zu können?
Ja.
Also ich sehe das überhaupt keine Trennung. Es gehört doch zu den kreativsten Dingen, die wir haben, Fragen stellen zu können.
Ja, also ich komme da deswegen drauf, weil da diese Trennung war. Da ist die Instanz, die entscheidet, da ist die Instanz, die sagt ja oder nein. Also da ist etwas, was sich dagegen stellt, dass das Ganze, also ich von dem Rest getrennt sehen will, als wären da Teile in mir. Aber das kann nicht sein, wenn ich der ganze Kosmos bin.
Vielleicht ist es ja der Kosmos, der die Fragen stellt. Also ich finde es interessant, darüber nachzudenken, was du sagst, weil auch in dem, was wir vorher gesagt haben, wirklich inspirierte Menschen, die wirklich etwas Neues entdecken und kreieren, kommt das wirklich aus deren getrennten Identität oder kommt das aus einer tieferen Quelle? Und was oder wer stellt hier diese Fragen?
Ja, ich spüre das auch, dass das wirklich ein Ringen ist und nicht irgendwie eine Frage da in den Raum. Also bei mir hat das wie ein Blitz eingeschlagen, dass du gesagt hast, der Kosmos, das ist Tom. Also das ist du. Das hätte ja heißen müssen, der Kosmos, das bist du und das bin ich. Also da war eben halt noch diese Trennung drin. Und ich glaube, dass wir diese Trennung immer wieder machen.
Ich weiß nicht, ob die Trennung wirklich eine reale Trennung ist. Einfach zu sagen, hey, das bin ich, das bist du, ist nicht notwendigerweise eine Trennung.
Ja, ich glaube, es ist was Gemachtes.
Und den anderen Teil dessen, was du gesagt hast, ist, glaube ich, auch gut zu sehen, die Freiheit besteht ja genau auch darin, dass ich mir die Augen zumachen kann und nicht wahrnehmen, wer ich eigentlich bin.
Da habe ich so festgehakt. Also klar kann ich die Augen zumachen, aber ich bin es dann immer noch.
Ja, aber ich tue so, als wäre ich es nicht. Ich tue so, als wäre ich eine getrennte irgendwas. Und das ist doch die Realität. Wir können doch so tun, als wären wir getrennt. Egal davon, ob wir es wirklich sehen. Wir tun es doch in der Regel.
Ja, und immer wieder.
Und selbst das als Teil der kosmischen Entfaltung wahrzunehmen. Weil dann fällt das einfach in einen viel, viel größeren Kontext, der grundsätzlich nicht getrennt ist. Und darin sind all unsere menschlichen Erfahrungen komplett enthalten.
Ja, das übersteigt mein Spatzenhirn, dass ich das nicht erfassen will, dass ich nicht rausfallen kann. Aus mir selber.
Ja, ich glaube, das ist, was immer wieder angesprochen wird, mit wie viel Demut da benötigt ist.
Ja, und wirklich zu sehen, so wie du die Frage jetzt gestellt hast, das ist alles Bestandteil des Ganzen. Das ist mir darin jetzt nochmal deutlich geworden, nicht diese Trennung zu machen, sondern das ist alles Bestandteil, das, so wie es schon gesagt wurde, diese Frage stellen zu können, diese Seiten in sich zu sehen oder sie so zu interpretieren oder wie auch immer. All das, das ist das Ganze.
Oder kann es zumindest sein? Ich glaube, Es ist einfach gut zu sehen, wovon wir reden, ist, dass das unser menschliches Bewusstsein nichts anderes ist als der Ausdruck von Bewusstsein. Und Bewusstsein ist in sich was Universelles. Es ist eigentlich ziemlich egal, ob sich Bewusstsein jetzt durch mich ausdrückt oder durch dich ausdrückt, seiner Möglichkeit nach ist Bewusstsein was Universelles. Und natürlich hat es immer auch alle Formen von Beschränkungen, die durch unsere jeweilige Biografie, unsere jeweilige Zeit, durch die jeweilige Sprache, die Kultur, durch die wir uns ausdrücken. Aber Bewusstsein selber ist eigentlich universell. Und zu sehen, dass dieses Bewusstsein auch eine evolutionäre Entfaltung der ganzen evolutionären Entfaltung ist. Das zu sehen, dieses Bewusstsein, und man kann dann viel spekulieren darüber, wann das jetzt in diesen Evolutionsprozess wann es dazu kam oder ob es überhaupt je dazu kam oder wann es welchen Entwicklungssprung gemacht hat. Aber es ist eine ganz andere Sichtweise, wenn ich jetzt Bewusstsein aus so einer persönlichen Sicht nehme und Bewusstsein etwas als etwas nehme, was ich habe. Tom Steininger, habe Bewusstsein und ich kann mich mit dir, deinem Bewusstsein auseinandersetzen, sondern wenn ich wahrnehme, Moment mal, Bewusstsein ist etwas, in dem wir uns bewegen, in dem wir uns selbst in diesem Dialog bewegen. Und diese Bewusstseinssphäre, die jemand wie Teiler der Chateau die Noosphäre genannt hat, die ist eine Entwicklungssphäre des Ganzen, die eben dazu kam im Entfaltungsprozess des Universums. Da gab es zuerst einmal einfach die Sphäre des Physischen, die Physiosphäre, dann die Biosphäre und dann die Noosphäre. Und so sind das sind Entfaltungsprozesse des Ganzen. Und unsere Fähigkeit, jetzt dieses Gespräch zu führen, ist eine Form, wie sich dieser Entfaltungsprozess manifestiert. Und dann zu merken, Moment mal, wenn ich das so ansehe, dann sehe ich auf das Phänomen Bewusstsein eigentlich aus einer ganz anderen Sichtweise. Mich aus einer universellen Sichtweise. Und nicht aus einer personalisierten Sichtweise, dass das Bewusstsein etwas, was mir persönlich gehört und ich zum Ausdruck bringe, sondern ich, selbst meine Individualität, sind eine Funktion dieses Bewusstseins, in der es sich weiter entfaltet, weil ideellerweise, und eigentlich bin ich davon überzeugt, ist dieses Gespräch, das wir hier führen übers Radio mit den 200 Leuten oder mehr, die hier zuhören, ein Entfaltungsprozess, wenn auch nur in einem ganz kleinsten Ausmaß dieses einen Prozesses. Und was ich einfach so spannend finde, ist immer wieder diesen Bewusstseinssprung zu machen, diesen Perspektivsprung und zu sagen, wow, von der Perspektive kann ich das auch sehen. Und dann auch zu merken, wie sehr wir es gewohnt sind, alles aus einer Ego-Perspektive wahrzunehmen. Und dann einfach zu merken, Moment, ich muss es ja nicht aus dieser Ego-Perspektive wahrnehmen. Es besteht ja auch die Möglichkeit, das anders zu sehen. Und dann wird ein Gespräch wie dieses zu einem Einübungsprozess dieses Anderssehens. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir hier eine kulturelle Form gefunden, eine spirituelle Kultur zwischen uns zu entwickeln, eine evolutionär spirituelle Kultur, die eine andere Perspektive einübt, eine andere Perspektive Momentum gibt, wo es uns dann auch gelingt, uns aus dieser Perspektive zu begegnen und uns aus dieser Perspektive unseren Alltag zu leben. Und darum geht es eigentlich.
Und ich denke, das ist genau passiert. Du hast vorhin von dem Animal Universalis schon gesprochen und dann habe ich gedacht, ja, das ist genial. Das bezeichnet uns. Und dann habe ich jetzt die Schleife gedreht und bin aus dem Persönlichen rausgekommen mit euch zusammen. Und jetzt habe ich es erlebt.
Ja. Yeah. Mm. Yeah. Mhm. Nee, das finde ich so wertvoll, weil davon bin ich einfach tief überzeugt, diese Gespräche sind mehr als nur der Inhalt dieser Gespräche. Der Inhalt ist wichtig, weil der Inhalt transportiert eine Perspektive. Aber eigentlich geht es darum, um die Einübung einer anderen, sprich einer universellen Perspektive. Und dieses Wow, das ist ja viel mehr als eine intellektuelle Erkenntnis, dieses Wow, ich kann sie aus einer anderen Perspektive sehen. Weil wenn das wirklich authentisch ist, merke ich, dass ich von einem anderen Platz schaue. Ich sehe nicht nur was anderes, ich schaue von wo anders. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich etwas anderes sehe oder ob ich vom Wo anders schaue. Und in dem Augenblick, in dem es uns gelingt, aus einer anderen Perspektive, also aus einem anderen Blickwinkel zu schauen, gelingt uns Bewusstseinsevolution.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Ja, wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit und Entschuldigung all denen, die hier noch dankenswerterweise uns E-Mail-Fragen geschrieben haben. Ich habe sie mir alle durchgelesen, die waren eigentlich alle spannend zu beantworten. Wir haben nur die Zeit jetzt nicht mehr dafür. Trotzdem herzlichen Dank, es ist immer auch für uns eine große Hilfe, eure Beteiligung hier zu haben und eine große Unterstützung. Und ich glaube, dass das einfach auch dafür spricht, dass das ein gemeinsamer Prozess ist, wo wir gemeinsam versuchen herauszufinden, wie kann man diese Perspektive entwickeln.
Ja, vielen Dank. Und die nächste Dialogsendung, wie immer in 2 Wochen und nächste Woche wieder unsere Interviewserie. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei sein könnt.
Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.